Wer sich jeden Tag um den Zustand der Welt sorgt, sollte vielleicht mal bei sich selbst anfangen. Du hörst Healthwise, also gehörst du vermutlich zu den Menschen, die sich ernsthaft für Gesundheit interessieren. Nicht im Sinne von noch ein Superfood, sondern eher, wie bleibe ich halbwegs fit, während die Welt um mich herum kollektiv durchdreht. Kleiner Lifehack am Rande, gute Supplements können helfen. Nicht gegen den Irrsinn da draußen, aber vielleicht gegen die innere Erschöpfung. Darum gibt es jetzt 10% auf alles bei sunday.de. Einfach Healthwise 10 eingeben, großgeschrieben, logisch, und sich selbst mal wieder was Gutes tun. Keine Angst, Bundles bleiben ausgeschlossen, so viel Seriosität behalten wir. Healthwise 10 für alle, die sich zwischen Meetings, Müdigkeit und Mikroentzündung doch nochmal um sich selbst kümmern. Und jetzt viel Spaß mit der Folge oder wie man sagt, Selfcare, aber bitte mit Verstand.
Und deswegen definieren wir Reizdarm heute eigentlich als Störung der Darm-Hirn-Achse. Und das ist etwas, was die Patienten wirklich erleichtert, mal zu hören, du bindest dir das nicht ein. Das ist jetzt nichts, was sozusagen beim Stress hängt oder wenn du das falsch gemacht hast, sondern das sind Dinge, die wir dir auch erklären können und eben auch dann gucken können, woran liegt es denn eigentlich.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut.
Viele Frauen kämpfen mit Bauchschmerzen, Blähungen und Verdauungsproblemen und bekommen oft zu hören, dass es halt stressbedingt. Doch was, wenn hinter all diesen Symptomen mehr steckt als nur ein empfindlicher Darm? Nämlich ein ganz eigenes System aus Hormonen, Darmbakterien und unterschätzten Zusammenhängen. Professor Dr. Julia Seiler-Danack ist die Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie und eine der führenden Stimmen, wenn es um frauenspezifische Darmgesundheit geht. In ihrem Buch Frauen haben anders Darm berührt sie das Mikrobiom, Hormone und die oft unterschätzte Darm-Hirn-Verbindung ins Zentrum einer neuen geschlechtsintensiven Medizin. Ihr Ziel, Frauen besser zu verstehen, Beschwerden ernst zu nehmen und mit fundiertem Wissen und praktischen Tipps endlich raus aus dem Reizdarmkurs. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Julia Seiler-Danack. Liebe Julia, wie darmfreundlich war denn dein letztes Sonntagsfrühstück?
Oh, ich gebe mir Mühe. Sonntag ist eher Familienfest, deswegen gibt es da schon so nochmal Semmeln, Schuppen in Berlin natürlich. In Bayern sind es die Semmeln. Aber ich versuche schon auf Vollkorn Wert zu legen und ich bin ein großer Kefir-Fan.
Kefir? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Es ist ja ganz interessant, ich habe ja in meiner Historie mit dem Lanzerhof ja sehr viel mich mit dem Thema Darmgesundheit auseinandergesetzt. Und da habe ich festgestellt, dass das, wo man denken würde, die sind am besten mit dem Thema Darm auskennt, die Ärzteschaft, die Gastroenterologen, es leider weiß es nicht so können. Die sind eigentlich mehr darauf spezialisiert, den Darm zu untersuchen. Aber was in dem Darm drin ist, also für die Darmbakterien, damit kennen die sich in der Regel, bei viele, ich weiß das auch nicht verallgemeinern, aber häufig dann doch nicht so gut aus. Von daher bist du schon ein gewisses Unikat, dass du eben halt da so ein fixes Verständnis für hast. Und deswegen komme ich auch zu meiner ersten richtigen Frage. Wo war denn der Punkt, wo du merktest, dass Frauendarm anders ist als der Männer?
Und das war jetzt nicht so das eine Aha-Erlebnis, aber es waren eben viele kleine und sich wiederholende Erlebnisse. Dass wir eben merken, dass ganz viele Frauen vor allem von Reizdarm betroffen sind. Und das ist ja auch nicht nur mein Bauchgefühl, sondern auch die Statistik. Mehr als 70% aller Patienten mit Reizdarm weltweit sind Frauen. Und dann haben wir neue Krankenkassendaten, dass in Deutschland jede fünfte Frau zwischen 20 und 25 wegen Verdauungsbeschwerden oder Darmbeschwerden den Arzt aufsucht. Das heißt, wir sehen, es ist ein weibliches Problem. Mich hat die Frage einfach umgetrieben, warum ist das so? Warum sind Frauen so häufig betroffen? Und das Zweite ist auch, dass wir sehen, dass eben viele Frauen gleichzeitig auch Hormonstörungen haben. Das heißt, sie haben Endometriose, sie haben zyklusabhängig Darmbeschwerden, sie haben polyzystisches Ovar-Syndrom. Und das sind alles Dinge, die wir sozusagen in der normalen Gastroenterologie gar nicht so im Blick haben, auch gar nicht nachfragen. Und das sind die Dinge, die mich einfach umtreiben in der Verbindung zwischen Grundlagenwissenschaften und der täglichen Basis.
Ist es denn auch tatsächlich so, dass hauptsächlich Frauen dann dich deswegen aufrufen?
Das ist richtig, aber es ist natürlich auch ein gefährliches Klischee, dass man sagt, Frauen haben deswegen mehr Darmbeschwerden, weil sie so häufig zum Arzt gehen. Frauen reden häufiger über ihre Beschwerden. Das ist aber, glaube ich, nicht die einzige Erklärung, warum Frauen so viel mehr Darmbeschwerden haben.
Aber was genau läuft dann quasi bei der Frau anders als bei den Männern?
Wenn wir so den Darm anschauen, sieht er natürlich erstmal genauso rosa aus wie bei den Männern. Außen ist es nicht so ein Unterschied. Aber wenn man mal tiefer reinguckt, gibt es ganz deutliche Unterschiede. Zum Beispiel haben wir, wenn wir mal reinschauen, nicht in der Nachbarschaft zu der Gebärmutter, wir haben also weniger Platz. Aber viel entscheidender ist zum Beispiel auch die Motilität, also wie schnell bewegt sich dann so ein Darm. Und so ein Frauendarm ist langsamer. Das hat von der Evolution durchaus Gründe, weil wir dann mehr Zeit haben und reichen von hohem Energiebedarf, die Schwangerschaft oder Stillzeit, dann eben auch mehr Nährstoffe aufzunehmen. Aber wenn die Transportgeschwindigkeit langsam ist, heißt es auch, dass Frauen eben eher dazu neigen, mal Blähungen oder Verstopfungen zu bekommen. Und auch ganz interessant, dass wir sehen, Frauen haben auch ein anderes Darmmikrobiom. Das heißt, die Darmbakterien, die in uns drin sind, sind nach der Pubertät verschieden. Männer haben anderes Darmmikrobiom als Frauen. Und das hat Auswirkungen natürlich auch auf die Neurotransmitter, auf die Hormone, die diese Bakterien bilden. Und damit eben auch auf Transportgeschwindigkeit, aber eben auch den Stoffwechsel und den Hormonhaushalt.
Und wie ist es denn andersrum? Beeinflusst dann die Hormone oder der Zyklus in auch Phase das, das im Darm passiert?
Durchaus. Das heißt, wir sehen auch, dass das der Darm selber und die Darmmuskulatur ist ja umgeben von einem eigenen Darmhirn, also ganz vielen Nervenzellen. Und dort finden sich Rezeptoren, wo zum Beispiel auch Östrogen oder Progesteron andocken können. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, Progesteron kann den Darm deutlich langsamer machen. Das merken wir zum Beispiel der zweiten Zyklushälfte oder auch in der Schwangerschaft. Da haben ja viele Frauen auch Beschwerden mit Verstopfung in ihr vor. Östrogen zum Beispiel beeinflusst mehr, ob das Schmerzempfinden. Das heißt, Frauen merken auch, dass sie häufiger mal Darmkrämpfe auch kriegen oder auch eben Durchfälle haben. Und es gibt auch Gewebshormone, diese Prostaglandine. Die Prostaglandine brauchen wir zum Beispiel, damit bei der Menstruation eben die Durchblutung verstärkt wird, weil sozusagen die Gebärmutter sich zusammenzieht, also kontrahiert. Und genau diese Prostaglandine wirken eben auch am Darm. Und das ist auch der Grund, warum viele Frauen zum Beispiel in der ersten Phase des Zyklus auf starke Darmkrämpfe gekommen. Das heißt, wir verstehen immer mehr, dass diese Hormone eben auch Einfluss auf diesen Darm und sein Nervensystem haben. Und das zeigt ja auch die Praxis, dass wir oft Patientinnen haben, die sagen, in der zweiten Zyklushälfte sind meine Beschwerden deutlich stärker. Und das hat ihnen auch bisher noch keiner erklärt, dass es dann möglicherweise einen Zusammenhang hat.
Du hast jetzt hier relativ viele Symptome aufgezählt. Wann ist denn der Punkt, wo man als Frau dann sagt, okay, hier scheint wirklich was aus dem Gleichgewicht zu werden?
Ich glaube dann, wenn wir merken, das beeinträchtigt uns im Alltag. Dass sozusagen das nicht mal ein Symptom ist, was an dir vorbeigeht, sondern wir merken, es beeinträchtigt unsere Lebensqualität, Schmerzen gehören zum Alltag, es verändert vielleicht auch unsere berufliche Aktivität, unser Sozialleben. Das heißt, wenn mein täglicher Alltag wirklich davon in Mitleidenschaft gezogen wird, dann würde ich mir überlegen, ob ich doch mal mir helfen lasse.
Inwieweit, du hast schon gesagt, dass Frauen ein anderes Mikrobiom haben, aber inwieweit beeinflusst denn auch das Mikrobiom dann quasi unseren Hormonhaushalt?
Also andersrum ist es natürlich auch eine interessante Frage. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, wir haben bis zur Pubertät das gleiche Darmmikrobiom. Darm gibt es Unterschiede und dieses Frauenmikrobiom hat zum Beispiel eine Besonderheit. Es gibt da Bakterien, die gehören zu sogenannten Östrovolom. Was ist damit gemeint? Das sind Darmbakterien, die haben Enzyme, die den Östrogenhaushalt beeinflussen können. Wie muss man sich das vorstellen? Im Körper ist es normalerweise so, wenn das Östrogen altes und ausgeschieden werden soll, geht es zur Leber. Die Leber macht es wasserlöslich, indem es chemisch verändert, damit es dann über die Gallenflüssigkeit in den Darm ausgeschieden werden kann und sozusagen den Östrogenspiegel senkt. Jetzt gibt es da im Darm Bakterien, die haben ein Enzym, das heißt Beta-Pancuronidase. Und dieses Enzym kann dieses Östrogen wieder reaktivieren, schneidet also chemische Verbindungen ab. Und dieses Östrogen kann dann wieder durch die Darmwand in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Das heißt, wir sehen, wenn Frauen eine gewisse Bakterienmischung, eine hohe Enzymaktivität haben, kann das zum Beispiel Östrogenspiegel im Blut wieder schleudern. Und das ist zum Beispiel eine der Vermutungen, die wir haben bei der Endometriose, dass die Patientinnen noch eine andere Darmmischung haben und damit zum Teil auch andere Östrogenspiegel haben.
Total spannend. Wenn ich jetzt nochmal zu dem Punkt Reizdarm zurückkomme, dann ist es ja so, das gilt ja so ein bisschen als weibliches Problem. So. Und meistens kriegt man als Antwort, entweder entspann dich mal oder erst mal was anderes. So, wie stehst du denn zu diesen, sag ich mal, sehr feinen Abschüttungen?
Ja, da bin ich schon fast allergisch drauf. Das ist natürlich ein Problem, weil wenn dann die Medizin sagen, Reizdarm ist eine Autolysdiagnose, wir machen eine Magenspiegelung, eine Darmspiegelung, haben es gefunden, sagen, wunderbar, dein Darm sieht normal aus, alles ist in Ordnung. Ernähr dich anders und ein bisschen weniger Stress. Und das ist natürlich auch der Prototyp, den wir haben. Frauen haben häufiger Reizdarm, ist natürlich der Stress gelastet, beruflich, Vereinbarkeit, Angst, Depression und so weiter. Wenn man einen großen Schritt zurückgeht, was uns eigentlich die Grundlagenwissenschaft zeigt, dann versuche ich das auch so zu erklären. Wir wissen heute, dass da durchaus was nachweisbar ist. Es ist nicht einfach so, dass der Darm gesund ist, sondern wir haben im Körper eine Darm-Hirn-Achse, das heißt eine Verbindung zwischen unserem zentralen Gehirn und unserem Darmgehirn. Das ist kein dickes Kabel, was durch den Körper läuft, sondern es sind eben verschiedene Kommunikationswege, zum Beispiel über den Vagusnerv, über Hormone, Neurotransmitter, aber eben auch ein Mikrobiom. Und wenn wir sehen, wenn daraus aus dem Gleichgewicht gerät, zum Beispiel, weil die Darmbarriere durchlässiger wird, die Cremenmischung sich verändert, Aber auch zum Beispiel, wenn Ernährungsfaktoren dazukommen oder wir nach einem Magen-Darm-Infekt das Immunsystem auf einmal überstimulieren, dann kann es eben sein, dass diese Kommunikation zwischen Darm und Hirn nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen definieren wir Reizdarm heute eigentlich als Störung der Darm-Hirn-Achse. Und das ist etwas, was die Patienten wirklich erleichtert, mal zu hören, wo bindest du das nicht ein? Das ist jetzt nichts, was sozusagen beim Stress hängt oder wenn du das falsch gemacht hast, sondern das sind Dinge, die wir dir erklären können und eben auch dann gucken können, woran liegt es denn eigentlich?
Na, woran liegt es denn eigentlich? Also ich habe mal gehört, dass diese Kommunikationsszene, das Klimatur, die Darmstürmer sich anschaut und von oben nach unten geht, dann unten nach oben, dann ist, glaube ich, so, dass das Zehnfache sozusagen an Informationen von unten nach oben geht. Das heißt also, das zweite Gehirn hat schon echt seinen Willen.
Und es ist auch ganz wichtig, in der Evolution gab es zuerst ein Darmhirn. Das heißt, das Darmhirn ist dieser Entstehungsprozess viel früher entstanden als das zentrale Gehirn. 90% der Infos gehen im Verbund nach oben. Also man könnte sagen, der Darm ist deutlich mitteilungsbedürftiger als unser zentrales Gehirn.
Wenn man jetzt aber diese Diagnose Reizdarm bekommt und man sich damit nicht zufrieden geben möchte, welche Art von Untersuchung würdest du denn da an dieser Stelle empfehlen?
Also es ist natürlich am Anfang erstmal ganz wichtig, dass man sozusagen seine medizinischen Hausaufgaben macht. Das heißt, wir müssen ausschließen, dass da nichts anderes dahinter ist, vor allem keine Zöliakie oder auch keine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das heißt, wir brauchen die Magen-Darm-Spiegelung, um das auszuschließen. Wir brauchen Mutwerte, wir brauchen auch eine Stuhlprobe, um zu schauen, ist da irgendwo eine Entzündung im Magen-Darm-Trakt. Und wir brauchen auch einen Ultraschall vom Bauchraum und bei Frauen ganz wichtig auch die gynäkologische Untersuchung, dass sie eben ausschließen können, dass da eben keine andere Erkrankung dahinter ist. Und das ist ja dann meistens der Punkt, wo gesagt wird, ihr Darm ist gesund, sie haben nichts mehr. Wir würden jetzt noch eine Stufe tiefer gehen, wir würden uns anschauen, gibt es zum Beispiel Nahrungs mit Intoleranzen, als Beispiel Fructose oder Laktoseintoleranz. Manchmal ist es aber auch so, dass die Darmbarriere durchlässig geworden ist, also Stichwort Leaky Gut. Oder was wir eben auch häufiger sehen bei den Patienten mit Blähungen, so eine bakterielle Fehlbesiedlung des Blinddarms, also ein SIBO, ja, die IMO, also Methanbild. Bei denen hat sie schon die Feindiagnostik rein. Aber das kann bei vielen Patientinnen auch das Aha-Erlebnis sein, zu sagen, aha, da sitzt die Störung und dann können wir natürlich auch entsprechend therapieren.
Das SIBO-Thema finde ich ja wirklich ein sehr spannendes Thema. Also ich hatte da auch schon mal einen Podcast auch, wenn der da irgendwie rausgekommen ist, aber da war es auch so, dass das Thema, dass sich über 60% der Bevölkerung kann man doch in der Vorlinie also getroffen ist. Aber liegt es daran, dass die Diagnostik noch so schlecht ist? Oder was würdest du sagen, wie so ist SIBO so etwas, das so häufig nicht diagnostiziert ist?
Also in der Schulmedizin, wenn man jetzt in München besuchen würde, einen SIBO-Test zu bekommen, in der anthropologischen Praxis, würden mir vielleicht ein, zwei Stellen einfallen. Der Rest würde es noch nicht machen. Das heißt, es ist noch nicht angekommen in der Schulmedizin, dass wir das wirklich als ernsthafte Diagnose damit aufnehmen oder Differentialdiagnose auch mit aufnehmen. Das beginnt Gott sei Dank gerade, aber hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Und das zweite Problem ist natürlich, dass in der Verzweiflung viele Patientinnen und Patienten dann sich Internettests bestellen. Das sind ja auch erhältlich. Aber dann eben auch irgendwie alleingelassen werden mit dieser Diagnose. Und kommt dann ein Befund, und ich frage, was macht man dann eigentlich auch damit? Und wie geht es dann auch weiter? Und wie kann man eben auch diesen Befund einordnen, dass da nichts anderes Schönes dahinter steckt?
Ich möchte mal das Thema Ernährung noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also viele Frauen probieren ja wirklich für alles aus. Also kein Gluten, kein Zucker, kein Milch und trotzdem keine Besserung. Was würdest du jetzt hier, unsere Zuhörerin hier in dem Raum, aber auch des Podcasts dann empfehlen, wenn sie versuchen, so ein bisschen besser sich durch ihren Ernährungsdschungel zu expandieren?
Also das ist ja ein wirklicher Dschungel, muss man sagen, und hat bestimmt auch zwei Seiten. Auf der einen Seite sind wir natürlich froh, dass es so viele Informationsmöglichkeiten gibt über das Thema Ernährung und Ernährung so im Fokus ist. Es hat aber auch das andere Thema, dass viele Patientinnen denken, ich darf gar nichts mehr essen. Also alles, was ich esse, ist fast schon falsch, wird dann auch so vermittelt. Und es gibt durchaus ein Krankheitsbild, die Orthorexie, also schon krankhaft, die Zwang, gesund zu essen, oder Angst von Essen zu haben, was sogar auch viele Frauen mittlerweile haben, weil wir einfach so verunsichert sind zu der ganzen Information. Deswegen wirklich so ein ganz großer Schritt zurück. Es gibt so ein Sprichwort, vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gesetzt. Das heißt, dass wir erstmal schauen, wo stehe ich da? Also was ist denn bei mir individuell das Problem? Und das ist auch ganz wichtig, wir haben nicht die eine richtige Reizdarmernährung. Das ist so komplex und individuell verschieden, dass wir erstmal gucken müssen, was ist denn bei der einzelnen Patientin das Problem? Also was hat dazu geführt? Gab es vielleicht auch einen Auslöser? Und dann eben auch mit der Hilfe zum Beispiel vom Ernährungstagebuch zu schauen, was für Beschwerden hat dann die Patientin, auf was reagiert sie vielleicht oder eben auch wie zyklusabhängig könnte das sein. Gibt es vielleicht auch Schilddrüsenerkrankungen, Hashimoto, die eine Rolle spielen. Das heißt, man muss das schon relativ komplex im Ganzen auch sehen.
Bei dem Ernährungstagebuch sprichst du ja in deinem Buch von dem Darm-Diary. So, magst du vielleicht ein bisschen mehr ausführen, was sich dahinter verbirgt?
Genau, das ist im Prinzip ein Tagebuch, wo wir die Patientinnen anhalten, mal für 1 bis 2 Zyklen ihre Ernährung aufzuschreiben. Da geht es jetzt gar nicht in Milligramm, wie viel die Patientin isst oder Kalorien, sondern einfach mal zu sehen, wie sieht der normale Tagesablauf aus, was isst die Patientin und eben auch dann, was für Beschwerden treten auf, in welchem zeitigen Abstand. Und gibt es vielleicht auch einen Einfluss von außen? Das heißt, die Patientin sollte auch ihren Zyklus damit notieren oder auch Stressfaktoren von außen, die vielleicht noch mit reinspielen. Und das hilft uns zum einen sehr, auch erstmal zu sehen, was ist denn vielleicht das mögliche Problem, was für Zusammenhänge gibt es, damit wir dann eben auch gezielt testen können. Wenn das, was häufig passiert ist, dass Patientinnen sagen, ich brauche jetzt einen Nahrungsmittelallergietest, den es ja auch im Internet gibt, der wie vielen Schuhen roten Balken, wir testen alles durch. Das sind die sogenannten IgG-Tests, die sind letztendlich nicht verwertbar. Ja, also auch die Deutsche Gesellschaft für Allergologie lehnt die vollkommen ab. Das heißt, eigentlich kommt erstmal Schritt 1, dass man so ein Tagebuch führt und dann sich überlegt, was kann man denn gezielt testen. Und es hilft uns natürlich auch, wenn wir dann sagen, wir machen mal einen Eliminationsversuch. Das heißt, wir lassen mal ganz gezielt zum Beispiel Gluten weg oder Laktose weg, dass wir dann eben auch im Verlauf sehen, bessert sich die Symptomatik und verändert sich das.
Ich bin ja auch ein großer Fan von Diagnosen und solche Sachen zu messen. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt du einen Tipp abgeben müsstest, was wäre so deine Top 3 Basics, wenn es darum geht, deine Darm- und vielleicht auch hormonfreundliche Ernährung zu umzusetzen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eine Ernährung zu finden, die mikrobiomfreundlich ist. Ja, das heißt, die unser Mikrobiom nicht schadet, unser Darmbarriere nicht schadet. Und das ist eigentlich relativ einfach, indem man hochindustriell gefertigte Ernährung weglässt, Zusatzstoffe weglässt und eine möglichst natürliche, pflanzenbasierte Kost nimmt. Das ist jetzt nicht so entscheidend, ob vegan, vegetarisch oder flexitarisch. Hauptsache, wir haben einen hohen Anteil an Ballaststoffen, an Fasern, dass dieses Mikrobiom genügend Ballaststoffe hat. Weil diese Ballaststoffe sind das Futter für das Mikrobiom, damit sie eben auch kurzkettige Fettsäuren wie die Butyrate bilden können. Darüber hinaus ist natürlich auch nochmal wichtig, probiotisch zu denken. Das heißt Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Kefir, Naturmilchgurt, aber eben auch fermentiertes Gemüse, hat die hohen Anteil an natürlichen Lactobacillen, Bakterien. Und wenn man diese Grundregeln schon mal beherrscht, dann glaube ich, hat man in seinem Mikrobiom schon was Gutes getan. Was nicht heißt, dass der eine oder andere eben zum Beispiel auf Gluten oder auf Laktose oder Fructose reagieren kann, aber eben nicht jeder passiert.
Ich bitte so ein bisschen auch nochmal aufs Mindset eingehen. Wenn man jetzt irgendwann an so einem Punkt angekommen ist, wo man den Bauch eher als Teil, dass es Freud wahrnimmt, hast du da irgendwie vielleicht von den Grüße uns, wie man vielleicht dieses Mindset anfangen sprechen kann?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der Found in meinem Bauch, das ist ein großes Thema. Und auch das Gollyshell ist ein großes Thema, das muss man klar sagen. Und viele Patientinnen haben schon einen hohen Leidensdruck, weil sie ihren Darm oder auf ihrem Bauch als sehr unzuverlässig erleben, unberechenbar. Das heißt, zickig, wir wissen gar nicht, was kommt als nächstes. Kann ich heute meine sozialen Aktivitäten wahrnehmen oder habe ich wieder einen Blähbauch, wo ich aussehe wie im 8. Monat angesprochen werde? Oder habe ich jetzt häufigeren Spucktrang? Das heißt, das sind Themen, die Frauen sehr belasten, weil Frauen, glaube ich, auch ganz gerne die Kontrolle haben, wenn es sozusagen Verständnis da ist. Für mich ganz wichtig ist einfach erstmal, das Ganze klar zu sprechen und zu benennen. Also gegen den sozialen Rückzug, gegen das Tabuthema. Wir brauchen eine gewisse Awareness, so wie wir heute auch über Zyklusbeschwerden sprechen, über Menopausebeschwerden sprechen. Genauso sollen wir eben auch Bereizdarmbeschwerden sprechen. Das ist eben nichts, für was man sich schämen muss. Und ich glaube, jetzt das klare Benennen ist schon mal der erste Schritt.
Absolut. Viele Frauen erleben ja so ein, ich sag's mal, Gender Pain Gap. Also nicht mal nicht Pay, sondern Pain.
Beides.
Ich sage auch, ich auch die Frage, aber das heißt einfach, sie werden mit ihren Schmerzen nicht ernst genommen. Hast du da vielleicht auch nochmal einen Tipp für uns, wie man da einfach selbstbewusster in so eine Gespräche mit den behandelnden Ärzten und Ärzten dann auch reingeht?
Ja, hast du ein wichtiges Thema. Ich glaube, da erst gab es so eine Studie aus USA. Wenn Frauen zur Notaufnahme gehen, werden sie im Vergleich zu Männern erst eine halbe Stunde später behandelt und bekommen auch viel seltener Schmerzmittel. Also wir werden nicht ernst genommen. Ja, Schmerzen sind das, was bei Frauen wieder zugehört. Das heißt, die Migräne, die Regelschmerzen, die Bauchschmerzen.
Ich finde es so interessant, ich habe immer gesagt, dass Frauen viel mehr Schmerzen aus als Männer. Also von daher bin ich überrascht.
Das ist der Mörder-Stereotyp. Das ist ja genau der Stereotyp. Sie denken, naja, wenn jemand eine Geburt schafft, dann ist doch alles andere kein Problem. Und das ist der Stereotyp, den wir haben. Frauen packen das schon. Bei Frauen gehört das dazu, Schmerzen zu bauen. Aber es ist nicht Schmerzen, es ist ein Alarmsignal des Körpers, dass etwas nicht stimmt. Und ich glaube, das zu vermitteln, auch hier einzustehen, zu sagen, das ist nichts, was zu meinem normalen Leben dazugehört. Ich möchte jetzt Hilfe haben, ist auch ein großer Problem.
Du schreibst ja in deinem Buch, dass Ernährung umstellt auf nicht reicht. So, das heißt also, man muss eben halt den Darm und insgesamt und die Hormone eben in Balance bringen. Welche Bedeutung haben denn das Thema Nahrungsergänzungsmittel dabei?
Also das ist natürlich schon ein Punkt, wenn der Darm zum Beispiel entzündlich geschädigt ist oder sehr im Stress war, aber auch die Darmbarriere sich regenerieren muss, dann kann es durchaus hilfreich sein, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Gerade für so eine Darmbarriere ist zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Glutamin, Zink, Vitamin D wichtig. Wenn es jetzt eher um das Thema Kombination mit Schmerzen geht, Darm-Hirnachseln, nehmen wir auch gerne B-Vitamine oder Magnesium. Das heißt, hier haben wir schon ein gewisses Thema, dass wir bei diesen Patienten dann zusätzlich zur Ernährung auch Supplements geben.
Und wenn wir jetzt mal wirklich auf diese Themen, die du auch in deinem Buch sehr stark ansprichst, also jetzt das Thema PCOS, Endometriose, solche Themen, gibt es da auch ein paar extra Sachen, die du sozusagen an der Stelle empfehlen würdest?
Das sind Dinge, die sehr stark von der anti-entzündlichen Ernährung profitieren. Zum einen, also vor allem das Omega-3-Thema, Vitamin D, Vitamin C ist ein Thema. Beim PCOS ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass viele dieser Patienten einen durchlässigen Darm haben, also ein leaky gut, wo eben dann Bakterientoxine wie LPS auch durchkommen. Das heißt, da ist unser erster Fokus neben der Umstellung der Ernährung ganz klar antientzündlich und auch diese Darmbarriere dann zu schließen, eben zum Beispiel mit Substanzen wie Glutamin oder Zink.
Wenn heute eine junge Frau zu diesen Praxis kommt und du hast immer einen einzigen Rat, wie bitte wäre das?
Für sich einstehen und sich nicht abwimmeln lassen und einfach mit dem Wissen, dass der Reizdarm näher ist als eine Verlegenheitsdiagnose, eine Diagnostik einfordern und darüber sprechen.
Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Hast du ein Lieblingssupplement?
In diesem Fall denke ich von der Darmbarriere Glutamin.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.